Auszeit Kultur.
Hallo, hier ist Rainer und ich bin hier gerade bei meiner Kollegin Katja Vasiljeva, das ist unsere Fundraiserin, aber über den Flurfunk habe ich zufällig herausgefunden, dass Katja auch schon Drehbücher geschrieben hat und das ist für unseren Hörspiel-Workshop sehr interessant, weil wir da auch lernen wollen, wie schreibt man eigentlich ein Hörspiel, also man hat eine Idee und wie kommt man von der zu einer Geschichte und von der Geschichte dann wieder zu einem Hörspiel mit Dialogen und Handlungen und so weiter und so fort. Und ich sitze hier in der großen Hoffnung, dass Katja mir das erklären kann. Katja, was hast du denn eigentlich schon für Sachen geschrieben?
Ja, danke Rainer. Ich hoffe, ich kann ein bisschen was erzählen dazu. Genau. Und ich habe mich mit Drehbuchschreiben schon beschäftigt ein paar Jährchen und war in der sogenannten Filmarche-Schule in Kreuzberg und da habe ich einige Seminare besucht und dann ein paar Drehbücher sind dabei entstanden. Nur eins davon wurde verfilmt, aber immerhin bin ich schon froh. Und zu einem anderen Drehbuchentwurf, da war ich eingeladen bei einem Wettbewerb, Drehbuchwettbewerb in Potsdam. Das gibt's für Anfänger, das nennt sich Sehsüchte. Da war ich einmal nominiert und ja, das war eine schöne Erfahrung. Und das ist schon vor ein paar Jahre her, aber ja, Dramaturgie macht, finde ich, großen Spaß, ist aber auch eine sehr komplizierte Sache.
Und der Film, der da gemacht wurde, wie heißt der?
Die Muse von Neukölln war der Titel und das war ein Kurzfilm mit 9 Minuten.
Ja, dann hast du also gelernt, wie man sowas macht. Wie geht man denn daran? Also sagen wir mal, ich habe jetzt irgendeine Idee, sagen wir mal eine Liebesgeschichte oder ein Krimi oder wie auch immer. Wie komme ich denn von da zur Geschichte und von der Geschichte dann, wie setze ich das um als Drehbuch oder eben als Hörspielskript?
Genau, das ist natürlich jetzt die allererste Frage, nicht in welchem Genre, sondern will man was Episches erzählen oder Dramatisches, ne? Das ist ein ziemlicher Unterschied zwischen Epik und Dramatik. Epische Erzählung, sage ich mal, ist viel freier. Und Dramatik funktioniert nach bestimmten ziemlich strengen Regeln. Und wenn man das vergleicht, bei der Epik kannst du ein Stück rausschneiden, das tut dem Roman nicht immer weh. Du kannst es eigentlich immer machen, nicht immer, aber das Gebäude zerfällt nicht. Bei einem Drama, wenn du eine Szene rausnimmst, im Idealfall ist jede Szene wichtig und wenn du dann eine Szene rausnimmst, stürzt das Gebäude womöglich zusammen. Das ist nur so zum Vergleich. Und wenn du also ein Hörspiel schreiben willst, das dramatisch ist, würde ich sagen, da gibt es dann ein paar Theorien dazu, die man dann auch bedienen kann, wenn man möchte. Wenn man ein Dramastück mit dramatischen Charakteren, mit dramatischer Entwicklung machen möchte. Ne? So, und der Unterschied zwischen Drehbuch und Hörspiel, damit habe ich mich bis jetzt nicht befasst. Aber wie gesagt, ich glaube, vieles ist übertragbar, ne? Vom Drehbuchschreiben, vermute ich mal. Also das kommt ja auch alles vom Drama. Ne? Das ist natürlich, gibt's auch innovative Filme, die das alles brechen und sagen, wir wollen episodisch erzählen, ne? Wir wollen kein Drama im herkömmlichen Sinne. So gibt's auch. Aber um Regeln zu brechen, muss man die erstmal kennenlernen.
Ja, du hast gesagt, es gibt so Konzepte, wenn man dramatisch erzählt, was gibt's denn da so?
Ja, am Anfang jeder Arbeit steht eigentlich Chaos bekanntlich und dann muss man das Material ordnen. Du hast mich ja gefragt, wie kommt man von der Idee zur Geschichte? Ich würde sagen, am Anfang einfach losschreiben, das ist so, wie soll ich sagen, das Unbewusste hören und danach strukturieren. Das wäre, was eigentlich auch viele Ratgeber sagen, weil man sollte Kreativität nicht von Anfang an sozusagen so ein Schema reinpressen, strangulieren und später kann man dann sowieso nochmal nachfeilen. Also ich sag mal, Drehbuch schreiben ist immer umschreiben. Ne? Man beginnt und schreibt erstmal alles, was einem durch den Kopf geht, was man für Ideen hat, und dann später kann man strukturieren. Aber natürlich steht am Anfang die Frage, Charakter oder Handlung, was ist wichtiger? Schon für Aristoteles waren die unzutrennbar. Also die Handlung sollte idealerweise aus dem inneren Leben des Helden passieren. Also nicht irgendwie, da sitzt ein Held und plötzlich passiert ihm irgendwas. Nein, es sollte zuerst eine Exposition aufgebaut werden, dass wir den Helden dann im ersten Akt sehen, in welcher Welt leben er, in welcher Zeit lebt er, was ist da für ein Charakter, so, ne? So, jetzt komme ich dann doch zum Schema. Du hast mich eigentlich danach gefragt und ich bin abgeschweift, weil das sind sehr, sehr viele, ja.
Aber da würde ich gerne mal nachfragen. Also Charakter oder gerne. Handlung würde ich ja erstmal sagen, ja, da kann man das überhaupt voneinander trennen.
Genau.
Und da habe ich gedacht, also Herr der Ringe, ne, mal so als Beispiel, da gibt es ja nicht den Charakter, ne, da gibt es dann Sauron und dann gibt es...
Ist ein Ensemblefilm dann, ja. Das ist dann ein Ensemblefilm mit ein paar stärkeren Charakteren. Da ist es dann nicht nur auf einen Helden fokussiert, wie, was weiß ich, Star Wars, wo dann Luke Skywalker der wichtigste Person ist, ne? Es gibt dann eben diese, also besonders bei Serien ist es sehr beliebt, so Ensemble-Filme zu schreiben. Das ist natürlich auch, wie man sagt, Serien sind moderne Romane. Da sind dann sehr viele Figuren, genau. Aber es gibt natürlich trotzdem Charaktere, die herausragen, ne? Die dann das Thema, das mit sich, ne? Das wichtigste Thema tragen, sozusagen, ne?
Ja, aber ich könnte jetzt auch sagen, na, da gibt es halt den Hauptcharakter nicht und da geht es ja auch nicht so sehr darum, wie entwickeln die sich. Ein bisschen vielleicht schon, aber es geht ja um die Handlung. Also da ist der Ring und der muss weg.
Ja, aber das ist dann schon sehr klassisch erzählt, wenn sozusagen in dem Sinne ist es eine Gruppe, die aber sozusagen ein Ziel verfolgt. Und das ist die klassische Dramaturgie. Es gibt immer also Anfang, Mitte, Ende. Und am Ende soll das Ziel erreicht werden oder eben nicht. Tragisch wäre nicht. gibt's auch in der klassischen Tragödie. Der Held stirbt, ne? Das gibt's auch.
Also, ja, Romeo und Julia, beide tot.
Ja, genau. Ja, das kennt man alles irgendwie. Also, aber eben das als Schema zu begreifen, dass man da dahinter sieht, das ist Gerüst, ne? Das ist das sogenannte Drei-Akt-Schema. Das kommt aus der klassischen Dramaturgie, aus dem Theater noch und wurde auch in das Drehbuch übertragen und wird praktiziert, ne? In Hollywood sowieso, aber auch im europäischen Kino. Also man kann damit anfangen, sage ich mal so.
Und was bedeuten die drei Akte? Was kommt da drin vor?
Genau, das ist dann eben diese Struktur der Geschichte. Zuerst gibt es Exposition, dass du dem, also als Autor, dem Hörer oder dem Zuschauer, dem möglichst viele Informationen gibst, ne, über den Helden, seine Welt, wo er lebt, welche Zeit. Und dann gibt's natürlich schon die erste sogenannte dramatische Frage. Er muss ja irgendein Problem lösen, am besten im Drama, ne? Er muss den Ring finden oder er muss auch, meinetwegen muss es nicht was Äußerliches sein, er muss irgendein inneres Problem bewältigen. Und es gibt dann, genau, das ist dann der erste Akt, wo das losgeht. Diese erste dramatische Frage wird gestellt und dann gibt es dann auch das auslösende Ereignis. Etwas Ungewöhnliches passiert, etwas bricht herein in seine Welt und dann steht er vor der Entscheidung, jetzt also losziehen ins Abenteuer oder nicht. Er muss natürlich, da muss man so konstruieren, dass er nicht anders kann, aber als die Welt zu retten, ne? Sich verstecken geht nicht. Und dann eben kommt der zweite Akt, ist der schwierigste, weil der muss ja weit ausgebreitet werden. Und da passieren meistens Peripetien, Verwicklungen, irgendwelche Hindernisse. Genau, im ersten, nochmal ganz kurz zurück, im ersten Akt musst du auch als Dramatiker den Antagonisten platzieren. Also muss ja auch etwas, einen Feind haben. Es kann auch der innere Schweinehund sein, ne? Also das, oder die Umweltkatastrophe oder so, ne? Aber irgendwas. Und dann eben, im zweiten Akt passieren dann diese ganzen Verwicklungen und der Spannungsbogen geht dann immer weiter bis zum, schafft er das, schafft es nicht. Es müssen natürlich Rückschläge passieren. Ne? Und dann wird es im dritten Akt aufgelöst, in der Klimax, auf dem Höhepunkt, im Finale. Das Finale, sagt man, ist die Seele der Erzählung, muss schon gut erzählt sein. Und ja, es wird dann eben diese erste Frage ganz am Anfang beantwortet. Ne? Ja. Und das ist dann so nach der klassischen Dramaturgie die Katharsis, die passiert. Du bist dann als Zuschauer die ganze Zeit, hast du Spannung erlebt und am Ende gibt es dann Entspannung. Ne?
Also Katharsis, Reinigung.
Genau, Reinigung und Entspannung. Und ohne Spannung gibt es natürlich keine Entspannung, ne? Wenn das langweilig erzählt war.
Das Duschen nach dem Sport.
Genau. Ja, und der Höhepunkt ist dann eben dieser Energiepunkt, der explodiert und Schluss der Geschichte zugleich. Also danach ist die Party aus.
mein Sohn früher, der hat Jan Tenner Hörspiele gehört. Das ist so Science Fiction.
Aha.
Und am Ende, ne, das ist für Kinder gedacht und am Ende lachen die immer alle. Ne?
Ah, ja.
Also das,
ja, die Entspannung, genau.
Das Problem ist gelöst,
genau.
Und dann sind die da alle zusammen, mhm. Und da macht einer nochmal irgendwie einen Witz und alle lachen sich kaputt.
Ja.
Und dann habe ich auch so gedacht, ja, das ist so für die Kinder, ne? Spannung und Bedrohung und was weiß ich. Und damit das Kind jetzt nicht schlecht schläft, lachen dann nochmal alle.
Das war also das klassische Drei-Akt-Modell. Dann gibt's noch das andere Modell, die Heldenreise, was wir jetzt schon in Beispielen genannt haben, ne? Hast du ja auch gesagt, Herr der Ringe ist ja auch klassische Heldenreise. Die reisen irgendwo hin, um etwas zu holen. Und da gibt es auch, das Modell hat Joseph Campbell etabliert mit seinem Buch Der Heroes in 1000 Gestalten. Und der bricht sozusagen fast alle Erzählungen dieser Welt auf dieses Schema, was natürlich etwas überzogen ist. Aber man kann natürlich jede Menge Fingern schon im Märchen, in das, also wir haben alle diese Archetypen, kennen wir aus Märchen, aus verschiedenen Geschichten, dass der Held dann eben loszieht, in ein Abenteuer eintritt und im Grunde ist es so eine Kreisbewegung, ne? Dass er zuerst in seiner normalen Welt ist, dann gibt's den sogenannten Ruf zum Abenteuer. Dann gibt's Weigerung von ihm zuerst. Er sagt, oh, ich bin nicht der Richtige. Eigentlich bin ich ein normaler Mensch. Ich kann jetzt nicht die Welt retten. Dann kommen aber Umstände, die sagen, nein, ohne dich klappt's nicht. Und dann muss er los. Und dann gibt es Feinde, Freunde, Mentoren, Bewährungsproben und so weiter. Dann gibt's das Vordringen zur tiefsten Höhle, dann gibt's dort den letzten Kampf, aber es gibt auch dann entscheidende Prüfung. Und eigentlich gibt's auch oft den Tod, also der stirbt sozusagen, dann gibt's seine Wiederauferstehung oder seine Wandlung, je nachdem, ne? Und dann ist er die neue Person sozusagen, der hat sich gewandelt. Und dann gibt's zum Ende also Rückkehr mit dem Elixier oder mit dem Schatz nach Hause. Er hat dann das heilige Gral oder was ich dann bekommen, ne? Und kommt aber erneuert in seine normale Welt zurück und bringt diesen Schatz. Also und dieser Schatz kann auch neue Kenntnisse sein oder im Märchen ist es eine Prinzessin, ne? Oder irgendwas.
Und aber dann zum König oder zur Königin.
Genau, ja. Und dann ist wieder die Party aus. Was danach passiert, erfährt man meistens nicht. Und damit das alles Spannung hat, genau, es gibt die sogenannten Wendepunkte, also die Reise geht dann nicht gerade, sondern immer wieder ist er kurz vom Ziel und stürzt dann wieder ab, ne? Das ist dann immer irgendwas, man sagt dann Peripetien, das sind dann Hindernisse, die dann vom Ziel wieder wegführen.
Wie nennt man die?
Peripetie.
Ah, okay,
das ist dann, ist der klassischen Dramaturgie ist es so, ja, und da verwandelt sich das Ziel in ihr Gegenteil und man glaubt, das ist schon alles verloren und dann ja, muss dann immer weitergehen. Zum Beispiel Spannung, Suspense, da hat Hitchcock sehr viele Tricks ausgearbeitet, die sehr gut beschrieben sind inzwischen. Also es gibt auch Bücher dazu, ne, wie man das einsetzt.
Ja.
Und da ist es nämlich so, das ist nicht unbedingt der Überraschungseffekt, sondern im Gegenteil. Man platziert etwas, was die Erwartung beim Zuschauer weckt. Und dadurch entsteht die Spannung. Das klassische Beispiel ist, jemand sitzt und nur der Zuschauer weiß, dass im Koffer einer Zeitbombe tickt. Ja. Und das zeigst du aber nur dem Zuschauer. Ich weiß nicht, leider nicht, wie man das im Hörspiel vermitteln würde, aber das ist nur ein Beispiel aus einem Film. Und die Anwesenden aber, die gezeigt werden, wissen es nicht. Also, und dann als Zuschauer bist du natürlich auf die Folter gespannt, wann das losgeht. So, und das ist jetzt...
Dass du mehr weißt.
Der Zuschauer muss mehr wissen als die Personen dann, die beteiligt sind.
Das ist dann, wo man vom Fernseher sitzt und sagt, jetzt mach doch.
Ja, genau.
Jetzt geh doch da, guck doch mal hinter die Wand.
Genau, die Kinder sind da so sehr stark, reagieren sehr stark auf diese Spannungsmomente. Das sind die Kunstgriffe wie dieses Wissen, dann Komplikationen natürlich und Krisen, durch die Figur gehen muss. Die kommt dann sehr nah dem Ziel und dann wieder nicht. Ne? So, du musst die sozusagen als Autor die Figur auch quälen. Ne? Und das muss natürlich sehr wichtig ist, die Emotion ist eine wichtige Komponente, ne? Das darf dich nicht kalt lassen. Also man muss schon die Figur möglichst sympathisch am Anfang. Also ich kenne sehr wenige Filme, die mit Unsympathen arbeiten. Also der Held, ne? Also sehr schwierig, das ist schon sozusagen höchstes Level, eine Figur zu schaffen, die unsympathisch ist, der Zuschauer oder der Zuhörer gern folgt. Ne? Das gibt es Ausnahmen, klar.
Also ein positiver Held, aber der trotzdem unsympathisch ist.
Ja, nee, der kann ja normal sein. Also er muss auch Schwächen haben und du musst dich ja identifizieren. Ne? Eigentlich ist es dann so einer wie wir, der gerne auf dem Sofa liegt und sich nicht gerne in Abenteuer stürzt. Ne? Und dann muss er trotzdem. Aber so komplett unsympathisch ist sehr schwierig. Dann kannst du dich sehr schwer mit ihm identifizieren. Ne? Es gibt Ausnahmen wie, keine Ahnung, vielleicht Breaking Bad ist jetzt die Hauptfigur nicht gerade der super sympathische Typ. Aber ja, also der Zuschauer muss da oder der Zuhörer irgendwo anknüpfen, ne? Damit er weiter dem folgt, ne? Dem seinem Weg dran bleibt. Ne? Du musst ja man könnte sagen, der Autor ist jemand, der die Aufmerksamkeit der Zuhörer angelt. Du musst den am Haken haben, dass er bis zum Schluss die Geschichte verfolgt. Und Kontraste einbauen ist sehr wichtig, ne? Dass man nicht monoton erzählt. Man sagt, Gedanken bilden sich sowieso immer binär. Wir denken, wenn wir an weich denken, ist sofort das Harte da. Oder gut, schlecht, ne? Böse, so. Und soll nicht immer die Achterbahn sein, aber schon kontrastreich erzählen. Ne? Und das Tempo vielleicht mal wechseln. Ne? Das mal ruhige Szenen, dann wieder schnellere Abwechslung, ne? Ist wichtig. Komik basiert auf Kontrasten. Und wenn irgendwas nicht passt, lachen wir. Ne? Zu Figuren vielleicht, wir waren jetzt beim Helden. Also ich finde ja widersprüchliche Figuren schön, die auch eben Schwächen haben, dass sie nicht eindimensional sind. Man kann auch mit Klischees spielen, aber eben spielen. Ich finde ein sehr schönes Zitat von Hitchcock, der meinte, es ist besser beim Klischee zu beginnen, als dort zu enden. Also wenn du mit Klischee anfängst und dann das demontierst im Laufe der Geschichte, glaube ich, ist besser als, ja, und Klischees dann zementieren. Ne? Zum Beispiel gibt es einen ziemlich berühmten Drehbuchlehrer, Frank Daniel, der hat gesagt, die Figuren müssen echte, normale Menschen sein. Also Superman ist ja so, Und dann hat er daraus gefolgt, verkaufe deine Freunde, deine Verwandte. Man kann das alles verwenden. Hauptsache neu kombinieren. Ne? Du nimmst die Eigenschaften von einer Figur, mischst das irgendwie anders. Ne? So. Und dann, interessante Charaktere sind natürlich auch wichtig. Emotionen sind auch wichtig, dass man Emotionen weckt, eben durch Sympathie. Ne? Am Anfang Sympathie erzeugen zu dem Helden und dann in schwierige Umstände reinschmeißen. Wie kommt er da zurecht? Ne? Ach so, und ganz wichtig, Konflikte. Das gehört zu jeder Dramaturgie. Also ohne Konflikte gibt es keine Geschichte. Es gibt Theoretiker, die sagen, das ganze Leben ist ein einziger Konflikt, das ganze Universum ist sozusagen, funktioniert nur durch diese Spannung der Pole und also jede Geschichte muss viele Konflikte haben und das ist sozusagen das Herz der Geschichte. Und ja, und dadurch bekommt man auch den Rhythmus rein, dass die Figur durch verschiedene Konflikte durchgeht und ja, und da ist auch interessant, wenn man das nicht nur als, wenn man der Tiefe der Geschichte geben möchte, dass es nicht nur eine Actiongeschichte ist, ne, wo jemand ständig nur, ja, es gibt ja diese Actionfilme, ne, und das sind ja dann Konflikte einfach nur.
Eine Ork-Armee nach der anderen.
Genau, besiegen, genau, genau. Wichtig sind innere Konflikte und genau, das ist zum Beispiel auch sehr in dieser klassischen Dramaturgie beliebt. Die Figur hat ein Ziel und das ist ein äußeres Ziel und das ist aber sozusagen von der Vernunft her, die Figur hat, das ist eigentlich im Laufe der Geschichte, stellt sich raus, das falsche Ziel gewesen und die Figur hat zugleich ein inneres Bedürfnis und wenn dieses innere Bedürfnis im Widerspruch zu diesem äußeren Ziel steht, zum Beispiel, man muss, klassischer Beispiel, irgendwie eine steile Karriere machen, zugleich eigentlich Liebe ist eigentlich sehr wichtig und das ist nicht vereinbar, ne? Dann muss man einen gewissen Prozess durchlaufen und dann am Ende erkennen, okay, dieses der hohe Posten vielleicht war doch nicht das Wahre. So. Also eine gewisse Moral dann gehört auch dazu. Ich finde es ja, das ist eher eine Art der Forschung und keine Didaktik. Also für mich, ne, eine gute Geschichte ist einmal so eine Forschung von menschlichen Widersprüchen, Abgründen. Da gibt es eigentlich keine fertigen Antworten. Ne? Das ist eigentlich auch eine Reise für den Autor. Ne? Wohin du dann, wo du dann selber ankommst, ich finde es toll, das nicht zu wissen am Anfang. Also es gibt welche, es gibt Theoretiker, die sagen, du musst von Anfang an das Finale wissen. Das ist Ansichtssache. Ich finde es spannend, wenn du es selber nichts weißt, ganz am Anfang. Vielleicht führt es dich an irgendwo hin, wo du das, ja, für dich selbst auch was Neues entdeckst. Ne?
Also das klingt so ein bisschen nach Baukastenprinzip. Ne? Also ich habe jetzt eine Idee und dann habe ich gedacht, okay, wir nehmen jetzt hier mal die den Klimawandel und dann gibt es jetzt die Klimakleber, ne? Die letzte Generation und alle sagen ja irgendwie, ja, was die wollen, ist ja richtig, aber die Methoden, naja, Und da könnte man ja jetzt mal so ein dramatisches Stück drüber schreiben. Und dann habe ich zum Beispiel gesagt, ja, dann genau, kann man eine Protagonistin nehmen, die sich da halt immer festklebt. Und die gehört natürlich zu einer Organisation. Und dann kann die auch mal Zweifel kriegen, ob das denn wirklich das Richtige ist. Und dann kann ich sagen, okay, und dann brauche ich noch einen Verräter in der eigenen Gruppe. Ne, der irgendwie, also sagen wir mal, für die Polizei spitzelt oder keine Ahnung was. Und dann baue ich mir das so zusammen und dann denke ich, ja, okay, dann habe ich aber hinten, brauche ich nochmal irgendwie eine Wendung und dann kommt nochmal ein Böser, der irgendwie dagegen ist. Und dann gibt es vielleicht eine Gesetzesinitiative und dann denken die, oh, jetzt haben wir es geschafft und dann scheitert die aber. Ne, also dass ich wirklich so denke, ja, okay, dann brauche ich hier noch was Spannendes und da noch eine Wendung und hier. Und dann schreibe ich das einfach fertig, wenn ich mir überlegt habe, da kommt dies, da kommt dies, da kommt dies.
Ich weiß, also das klingt dann für mich nach einem zu groben, also zu starren Schema. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das lieber losschreiben und nicht wissen, wo man ankommt und später strukturieren. Wenn man so gleich mit dieser Struktur anfängt, kommen diese langweiligen Tatorte raus, wo man schon von vorne weiß. Das Schlimmste, finde ich, ist, wenn die Geschichte vorhersehbar ist. Ne? Wir haben dann irgendwie eine gute Aktivistin, die dann, ja, weiß nicht, also gut, das ist Abwägungssache von dir als Autor. Ich würde nur nicht so rangehen mit diesem starren Werkzeug ran. Das Werkzeug, würde ich sagen, ist nur so eine Hilfe. Die Figur muss leben irgendwie. Ne? Die muss ihr eigenes Leben da drin entwickeln. Die muss dich vielleicht auch als Autor überraschen, was sie macht. Ne? Du musst dir dann auch ab einem gewissen Moment auch laufen lassen. Vielleicht passt das dann nicht ins Schema rein, aber ja, also von daher, also keine Ahnung, eindeutige Rezepte gibt es da nicht. Also wichtig ist, dass du irgendwas, ja, dass du den Zuhörer mit der Geschichte fesseln kannst. Und das kannst du nicht mit einer Geschichte, glaube ich, die die der vorhersehen kann, sehen kann und nicht mit einer Geschichte, die ja schon so in ähnlicher Form schon sehr oft, man sollte die Zuhörer nicht unterschätzen. Ne? Wir haben alle schon tausende Geschichten gehört. Ne? Das ist auch nicht so einfach, jemanden zu überraschen. Ne? Baukasten ja, aber mit Vorsicht zu genießen sozusagen. Nicht damit vielleicht gleich anfangen, sondern sagen, was ist das innerste Bedürfnis dieser Figur? Will sie wirklich jetzt die Welt retten, den Klimawandel, oder hat sie da noch vielleicht noch andere Motive? Wir haben ja alle, 90% in uns ist ja unbewusst. Ja. Das, was sie da bewusst im Kopf hat, ist vielleicht noch eine ganz dünne Schicht. Sie hat irgendwo was aufgeschnappt, vielleicht hat sie das nur nachgemacht. Vielleicht ist sie da, weil irgendwie da ein sexy Typ auch mit... ne? Ja. Also, man muss sehr, sehr viel mitdenken. Ne? Nicht nur eine Motivation. Ne? Es gibt vielleicht auch widersprüchliche Motivationen. Und ja, das ist übrigens auch der Tipp. Nicht zu viel erklären. Ne? Das ist auch so, dass der Zuhörer selbst auf Sachen kommen sollte. Ist schwierig. Deswegen gibt es ja diesen Begriff in der Dramaturgie, kill your darlings. Du schreibst und liebst das, was du geschrieben hast, und das ist toll, und trotzdem musst du viel streichen am Ende.
Ach so.
das ist vielleicht schön formuliert und das ist toll, aber es ist dann zu viel für den Zuhörer. Der Zuhörer will ja auch selbst mitdenken, selbst erraten, will nicht alles erklärt bekommen. So, und das ist eine Überwindung, die schönen Sachen zu streichen. Das andere ist noch die Aufgabe des Dialogs, natürlich Charakterisierung der Figuren, klar, wie jemand redet, ne? Aber auch, jeder Dialog ist auch eine Miniszene zu begreifen, ne? Also am besten baust du jedes Dialog, weniger Blabla-Dialoge, sondern mehr, also die müssen auch einen Mini-Konflikt enthalten, dann ist es spannend, ne? Also wenn du jeden Dialog als eine Miniszene baust, es gibt dann irgendwie einen Einstieg, dann gibt es einen kleinen Konflikt zwischen Figuren und wieder, wie gehen die da raus, so. Dann ist es so eine Abfolge, ne, von spannenden Szenen vielleicht. Und sehr wichtig bei Dialogen ist Subtext. Subtext ist das, was wir denken, aber nicht sagen. Ne? Wir können, das ist auch ein Spiel mit der Lüge. Wie geht's dir? Keiner sagt irgendwas Ehrliches drauf. Ne? Das ist dann irgendwie... Und das Gleiche ist irgendwie mit anderen Sachen. Ne? Also dass diesen Subtext damit spielen, das auch sehr, macht die Dialoge spannender. Ne? Dass dann der Zuschauer denkt, aha, jetzt gerade hat er gelogen oder so. Ne? Oder dass der Zuschauer beginnt oder der Zuhörer die Figuren zu durchschauen. Die sagen nicht alles. Ne? Vielleicht vorher irgendwelche Infos platzieren, die dann die Figur nicht erzählt. Wem erzählt die Figur was? Wo verschweigt sie was? Ne? Das ist dann spannend zu verfolgen. Dann ist die Spannung wieder drin. Ne? Das ist, genau.
Ja, bei Dialogen, das habe ich mich oft gefragt. Also zum Beispiel im Alltag. Wir reden ja eigentlich nie in der Vergangenheit.
Aha.
Ne? Mhm. Also ich sage nicht, gestern arbeitete ich im Vorderhaus, sondern ich sage, gestern habe ich im Vorderhaus gearbeitet. Mhm, aber in solchen geschriebenen Dialogen, ne, die dann im Film oder im Hörspiel kommen, die benutzen das trotzdem oft. Also die reden quasi wie geschrieben, wie gedruckt.
Ja.
Und da habe ich mich oft gefragt, sind die Leute sich das bewusst? Oder wenn man zu alltäglich die Dialoge macht, wird das dann trivial?
Ja.
Ne? Oder wenn ich jetzt reinkomme? Ne?
Ist langweilig dann, genau.
Ne, ich komme hier rein, will zu dir irgendwas sagen, mit dir was klären, ne? Also im Film oder im Hörspiel. Und dann sage ich natürlich, hi, wie geht's? Ganz schön warm heute. Ne? Und das ist ein realistischer Dialog. Aber wenn man das jetzt ins Hörspiel einbauen würde, dann würden die Leute einschlafen, weil...
Genau.
Weil da muss ich quasi direkt zur Sache kommen und diese Höflichkeitssachen, die lässt man dann weg. Und auf der anderen Seite wirkt es dann aber vielleicht auch komisch, ne? Er sagt ja nicht mal guten Tag, wenn er reinkommt.
Nee, also gewisse Floskeln kann man drin lassen, aber auf das Minimale reduzieren. Genau, es ist natürlich eine Kunstform, ne? Und deswegen, wenn du das komplett naturalistisch machst, ist es langweilig, ne? Dass du gehst ja ins Kino nicht um deinen Alltag zu erleben, sondern was Besonderes, ne? Ein Drama zu sehen. Und da sind natürlich auch alltägliche Probleme drin, aber verpackt in so eine Kunstform, dass du die dann konzentriert genießt, auch gerade deswegen, weil die nicht alltäglich sind. Ne? Du willst ja auch, dass, ja, Kunst ist auch eine Art Droge, ne? Du willst ja das was Besonderes erleben, deswegen sind wir da und Hörspiel auch und genau, und ja, also der Dialog muss ja sozusagen auch zielgerichtet sein, ne? Du hast dann ein Ziel als Autor vor Augen, was ist jetzt in diesem Dialog to the point, muss erzählt werden, was die Geschichte weiter vorantreibt, so, ne? Die Handlung muss immer vorangetrieben werden und der Dialog ist ja auch dafür da, ne? Dass die irgendwie die Figuren sich bewegen. In einem der Seminare hatten wir das Experiment, wir haben so einen Übungsfilm uns angeschaut, wo das die Leute so gedreht haben, sehr alltägliche Dialoge. Das funktioniert nicht. Du schweifst als Zuschauer sofort ab. Ne? Das ist irgendwie so ein, hat keine Substanz, dieses Gerede. Das, du folgst einfach nicht. Ja.
Jetzt im Film, da kann man ja Sachen einfach zeigen, die passieren.
Ja.
Ne, also ich gehe hier raus und dann vor der Tür wurde gerade eine neue Baustelle gemacht und da falle ich in die Grube rein.
Mhm,
Also in einem Film kann man das einfach sehen, aber in einem Hörspiel natürlich nicht.
Ja.
Im günstigsten Fall kann ich das mit Geräuschen so eindeutig machen, dass klar ist, was gerade passiert.
Mhm.
Oder ich muss es Leute sagen lassen.
Mhm.
Ne, also zum Beispiel könnte ja daneben ein Bauarbeiter stehen und sagen, scheiße, jetzt ist der Blinder hier ins Loch gefallen.
Mhm.
Dann wissen auch alle Zuhörer, was passiert ist. Oder ich selber kann, oh nein, ich falle in ein Loch oder so.
Mhm.
Oder ich habe halt einen Erzähler, der sagt, er verließ das Haus und stürzte nach 3 Metern in ein Loch.
Mhm.
Also das sind jetzt so die Sachen, die mir einfallen. Also,
kommt drauf an, wie du erzählst, ne? Ob du Epik einbaust mit einem Erzähler, das ist dann ein epischer, ne, Moment, oder eben von Anfang an nur dramatisch erzählst, dass das quasi alles in Jetztzeit passiert, ne? Dann ist das Drama. Alles passiert in Jetztzeit und dann darfst du natürlich keinen Erzähler dann haben. Da musst du dir dann selber, wie du sagst, diese Tricks überlegen, ne? Dass jemand das sieht und kommentiert, scheiße, der ist gerade in ein Loch, hast du das gesehen? Irgendwie so.
Ja, ja, genau. Also ich glaube, das wird auch viel gemacht in Hörspielen. Ich denke gerade, was man natürlich auch noch machen kann, so, ne, dass ich so reflektiere über mein Leben und dann könnte ich sagen, ja, und dann war da noch das mit der Baustellengrube. Und dann hört man, wie ich rauskomme und da reinfalle und dann weiß auch jeder, was passiert ist.
Mhm.
Dann muss ich das nicht genau beschreiben, sondern ein Stichwort reicht dann schon.
Ja, Beschreibungen würde ich dann eher vielleicht aussparen, genau, nicht zu viel. Ne? Das vertraust du dann der Fantasie des, ne, Zuhörers, dass er sich dann sowieso jeder eine...
Das zusammenreimt.
Ja, genau. Ja, es gibt dann auch schöne Bücher zum Dramaturgie natürlich. Mir hat besonders gefallen Gianni Rodari, Grammatik der Fantasie, der beschreibt auch, oder die Kunst, Geschichten zu erfinden. Und der macht das auch entlang an Märchen. Und das ist dann auch so ein Baukasten, was er da aufzeigt. Genau. Und er sagt auch zum Beispiel, dass da man kann keine Geschichte neu erfinden. Die gibt's eigentlich alle schon, aber man kann neu erzählen. Ne? Das ist.
Kannst du nochmal den Autor sagen?
Gianni Rodari, Grammatik der Fantasie. Zum Beispiel Christopher Vogler, die Odyssee des Drehbuchschreibers. Der beschreibt dann eben, genau, einerseits geht er viel, also schreibt sehr viel über dieses Modell der Heldenreise, zugleich eben der Autor macht auch so eine Art Reise mit seiner Geschichte und ja, weiß nicht immer, wo er ankommt dann am Ende.
Gibt es im Drehbuch dann auch nochmal genauere Regieanweisungen oder überhaupt... wie das jetzt da aussehen soll, wie derjenige frisiert ist oder was auch immer. Also oder ist das eigentlich mehr oder weniger nur die Dialoge, was man da aufschreibt?
Also Ja, es ist mehr oder weniger sind mehr oder weniger die Dialoge, aus denen sehr viel dann auch eben, das ist die Kunst, das da so reinzupacken, dass es dann visualisiert wird, ne, und du bist als Auto damit zufrieden. Das ist ein Glücksfall, ne? Es passiert selten. Aber natürlich gibt es dann Expositionen, wo klar, es gibt auch Prosa, kurze Prosa-Passagen, wo das Haus beschrieben wird oder sowas, ne? Wo das passiert, ne? Und wie so Regieanweisungen so. Dann gibt es natürlich, es wird zu Recht kritisiert, dass die Drehbuchautoren zu wenig zu sagen haben, sondern der Regisseur hat das Sagen. Und im Idealfall sollte der Drehbuchautor viel stärker involviert werden. Und übrigens bei guten Filmen, was heißt bei guten Filmen? Bei vielen Filmen ist es schon der Fall, dass die da sehr viel zusammen entwickeln mit dem Regisseur. Und es gab ja im französischen Kino diese Strömung in den 70er Jahren, die haben dann den Autor sehr, sehr, ja, also wichtig, ne, betont, dass der Autor der eigentliche Schöpfer dieser Geschichte ist, und der sollte dann, und da gab es ja auch Regisseure, die beides gemacht haben, ne, ein Drehbuch geschrieben, danach selber verfilmt, so, und das ist sozusagen dieser,
die
ja, aber dann gibt es andere Strömungen, die sagen, nein, der Autor soll gar nicht selber verfilmen, der soll nur schreiben, das ist ja eben dann die Freiheit des Regisseurs, das umzusetzen. Interessant aber, dass die Drehbücher so gut wie nie zweimal verfilmt werden. Ne? Das ist mit Dramen, mit Theaterdramen dann anders. Ne?
Ja, stimmt.
Und das liegt, glaube ich, daran, dass dann Bilder, die dann entstehen, doch für die filmische Sprache sehr wichtig sind. Also Dialog ist dann, man sagt im Film, zweitrangig eigentlich. Also es sollte eigentlich alles durch die Handlung verständlich sein, durch die Bilder. Die Bilder sind sehr wichtig. Ne? Und das, dafür ist ja der Regisseur zuständig, nicht der Autor. Ne? Auf jeden Fall, gut, es gibt diese Autorenfilmemacher wie, was weiß ich, Truffaut, ne, Hitchcock, ne, die kennen wir alle, die Stars, ne, Godard, Tarkovsky. Ja, also es gibt verschiedene Schulen, also es gibt jetzt keine einzige Regel, wie das immer zu laufen hat. Ich weiß nur, dass die Autoren in Deutschland sehr, sehr unglücklich sind mit ihrer Rolle, dass sie sozusagen zu wenig Achtung, zu wenig Wertschätzung, weil das ist schon sozusagen fast der größte Batzen von Arbeit ist am Film, die Geschichte zu schreiben. So. Und ja, in Amerika ist es übrigens anders. In den USA werden die Drehbuchautoren extrem geschätzt und die sind da sozusagen die Könige am Set.
So. Und die streiken gerade, weil sie...
Die streiken gerade deswegen, die haben was zu sagen. Ohne sie läuft das Geschäft, die wissen nur, ohne sie läuft nichts. Ne? So. Und hier höre ich, also ich habe dann die Debatten verfolgt, da gibt es schon auch diese Bewegung, aber viel schwächer. Also, dass die Autoren da so immer ein bisschen im Schatten stehen. Ne?
Gibt es irgendwelche so Fehler, die einem sehr leicht passieren, wo man von vornherein sagen kann, hier, das mach ich.
Nicht so sehr, wie soll ich sagen, nicht so sehr, das habe ich auch in einem Buch gelesen, das ist nicht mein Gedanke, aber den fand ich schön, nicht so sehr auf den Erfolg hinzuarbeiten, sondern sozusagen das, was uns immer in der Schule, ne, oder überall, Leistung muss sein, Erfolg muss sein. Natürlich willst du den Zuhörer oder, ne, Zuschauer packen und so, natürlich, aber für den Prozess selbst erstmal vielleicht von Anfang an sich vielleicht nicht zu hoch dieses Ziel setzen, sondern einfach mal Spaß dran haben, mal die Fantasie freien Lauf lassen. Ja, und klassische Fehler haben wir schon benannt heute im Gespräch. Nicht zu viel erklären, nicht zu didaktisch sein, finde ich, für mich sind große Fehler, ne? Wenn man zu viel zerredet, zu viel erklärt. Also ja, das sind für mich irgendwie die Fehler. Es gibt eine ukrainische Autorin, die mag ich gerne, sie lebt übrigens in Berlin, Julia Kissiner, die hat gesagt, der Autor soll sich die Hose ausziehen. Also das, also man muss schon Sachen wagen auch, also so, ne? Genre ist natürlich auch wichtig, dass du dich dann auf ein Genre einlässt, das ist dann... Jetzt ein Sprung zurück zur Exposition, da muss es schon klar sein, ne? In welchem Genre du das, die Geschichte erzählst. Dann kannst du natürlich mit den Genres spielen, aber Genrewechsel ist schwierig innerhalb der Geschichte. Ne? Das geht eigentlich so gut wie nicht.
Und was ist damit zum Beispiel gemeint, ob das jetzt eine Tragödie oder eine Komödie ist? Oder
genau, Krimi meistens oder, Tragödien Ahnung, haben wir eigentlich so gut wie kaum in der Moderne. Wir haben meistens Dramen. Also wenn du dann wächst du eine bestimmte Erwartung beim Zuhörer, ne? Und dann bleibt er auch dran vielleicht, ne? Dann sagt er, okay, das ist irgendwie Krimi, da will ich wissen. So, wenn du das aber so zu schwammig am Anfang machst, dann weiß er nicht, worauf er sich einlässt. So, ne? Ja, viel Vergnügen beim Schreiben.
Vielen Dank.